This podcast is sponsored by Skylight Frame. Mother's Day is almost here. What are you getting her? Something that shows you care. Something that makes her feel loved. Something that won't stress you out. Something like the Skylight Frame. The Skylight Frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to, from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her Skylight Frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com/easy. That's SKYLIGHTFRAME.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com/easy.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich gerade mal wieder in Kiel und heute habe ich mir Tim Noack mal wieder als Gast geschnappt, denn wir haben viel zu bereden. Der Pro-Tour-Kalender und die Reaktion der Spielerinnen und Spieler darauf ist ein großes Thema. Außerdem der Wechsel von Paul Henning von den United Volleys Frankfurt an den Hamburger Stützpunkt soll ein großes Thema sein. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf den Partner dieser Folge und das ist die Flensburger Brauerei, die wir alle so für ihre Bügelflaschen lieben. Wusstet ihr zum Beispiel, dass das Flensburger Pilz, was man heute eben kennt, eins der herbsten Pilsener Deutschlands ist und nach der Rezeptur schon seit 1922 gebraut wird in Flensburg. Ihr könnt auch diesmal wieder eine Kiste Flens gewinnen. Dafür müsst ihr nur jemanden markieren unter dem Post zu dieser Folge, der bei Instagram hochgeladen wird. Also einfach einen Freund markieren, der auch vielleicht gerne eine Kiste gewinnen möchte. In diesem Sinne viel Spaß mit der Episode.
About 13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Hallo Tim, schön, dass du da bist und auch schön, dass du wieder in unseren Landen hier langsam bist.
Ja, hi Max. Hast mich ja auch, eine Woche hast du mir Verschnaufpause gelassen und jetzt in der zweiten Woche, in der ich wieder in Deutschland bin, da habe ich schon wieder ans Mikro. Ich freue mich.
Erzähl mal kurz, wo du dich so rumgetrieben hast. Man konnte das ja auf Instagram eigentlich ganz gut verfolgen.
Ich war ziemlich genau 2 Monate in Mosambik. Da ist das Headquarter von der Marine Megafauna Foundation. Das ist die Organisation, die ich mit Manta Hari unterstütze. Und normalerweise geht, oder bisher geht das Geld nach Indonesien, weil dort ja meine Heimat ist in Sachen Ozean sozusagen. Aber dadurch, dass Indonesien nach wie vor nicht wirklich zur Debatte steht, zu bereisen, beziehungsweise man irgendwie, ich glaube, 7 Tage Hotelquarantäne hätte, habe ich dann gesagt, weil ich das eh schon immer mal machen wollte, dass ich dann nach Mosambik fliege und mir dann das Headquarter anschaue. Und das war eine sehr beeindruckende Zeit. Ich habe sehr viel für und mit Manta Hari machen können. Habe da praktisch ja wie ein bisschen hospitiert bei den Forschern. Und ja, war natürlich auch so schön, in 30 Grad und Sonnenschein zu sein in der Zeit, wo es hier nicht so schön ist. Und alle ohne Ausnahme haben mir gesagt, als ich wieder da war, ach, du bist schon wieder da, hast nichts verpasst. Von daher ist, glaube ich, alles gut.
Ja, es klingt auf jeden Fall doch ein bisschen besser. So, wenn man einfach mal nur das Wetter nimmt, dann würde es ja auch schon reichen. Ja. Also ist gar nicht schlecht. Und dann hast du da für Manta Hari irgendwelche neuen Projekte dir auch ausgedacht? Oder was genau hast du da gemacht?
Also letztendlich jetzt halt so den größeren Teil der Marine Megafauna Foundation kennengelernt. Und wie gesagt, halt, ich war mit denen, habe Forschungstauchgänge mit denen gemacht, war dann mit denen auf dem Boot, wenn die andere Missionen hatten, also auch so Remote-Video-Geschichten, war bei Bildungsprogrammen dabei, war bei den Schwimmkursen dabei, habe einfach so ein bisschen Insights bekommen, was deren tägliche Arbeit so ist, um das halt dann auch ein bisschen besser zum einen zu verstehen und zum anderen dann auch zu verstehen, wo oder inwiefern die halt dann eventuell finanzielle oder andere Hilfe brauchen vor Ort. Und habe auch noch 1-2 andere Projekte besucht und aufgetrieben und da ist dann auch jetzt hoffentlich was dabei, womit Reset Sports bzw. Beach Air dann einen sozialen Aspekt bekommt. Das ist mir immer ganz wichtig bei den Projekten, in denen ich involviert bin. Von daher ist es, glaube ich, eine sehr produktive Zeit gewesen.
Das ist doch gut. Kann auf jeden Fall nicht schaden, sich das da vor Ort einmal anzugucken. Du hast ja nicht so viel verpasst. Es ist ja vor allem an Beachvolleyball so Neuigkeiten einfach nicht besonders viel passiert. Wenn, dann sind es irgendwie negative Neuigkeiten. Aber du bist jetzt seit einer Woche wieder da. Ich glaube, es ist gar nicht eine Woche her bisher, dass der neue Pro Tour oder der neue, in Anführungszeichen, der neue Pro Tour Kalender rausgekommen ist. Hast du das auch so mitbekommen? Ich kann mir vorstellen, du warst erstmal aber relativ überschwemmt mit Arbeit und anderen Sachen, die du zu tun hattest, als du wieder kamst.
Genau, also ich habe sowohl den passiven Instagram-Konsum in Afrika ziemlich eingestellt. Also ich habe zwar selber noch gepostet, aber habe da eigentlich wenig bis nichts mitbekommen, was irgendwie ziemlich schön war. Und komme auch jetzt nicht so ganz hinterher. Ich habe nur ein paar Reaktionen gesehen und gelesen, dass die Spieler jetzt den aktualisierten Kalender, sagen wir so, dass der nicht wirklich für bessere Stimmung gesorgt hat.
Ja, also man muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich eine Folge damals gemacht habe zum Kalender. Wir haben ja zum Beispiel zusammen die neue Pro Tour erklärt.
Ja.
Waren uns ja auch eigentlich einig, dass das gar nicht schlecht klingt, so wie sie sich das ausgemalt haben. Und dass in der Theorie nun mal funktionieren kann. Jetzt stehen wir leider vor der Situation, dass der Kalender nicht die Anzahl an Turnieren beinhaltet, die das System machbar machen würden. Und das war schon beim letzten Kalender, war es ein großer Aufschrei in der Spielerschaft. Mit Martin Ermakau habe ich drüber geredet in der Folge, also wenn man sich das nochmal anhören möchte. Da in der Phase von Mai bis Oktober kein einziges Challenger-Turnier geplant ist, was ja die quasi zweite Liga sein soll, beziehungsweise das Turnier, womit man sich dann in die wirklich lukrative erste Elite 16-Kategorie spielen kann. Und das stellt natürlich jetzt so, keine Ahnung, 80-90% der Beachvolleyball-Teams, wenn nicht mehr, vor die Frage, ob sie es noch so machen können, wie sie es gerade machen. Denn sie hätten dann im Sommer eben keine internationale Saison. Und genau, in dieser Kalender ist jetzt gerade rausgekommen. Die haben jetzt, also was heißt, der Kalender ist halt rausgekommen. Jetzt die zweite Version, da haben sie einfach die ersten Turniere so ein bisschen rumgeswitcht. Also ich glaube Mexiko, Brasilien, da wurde ein bisschen rumgetauscht so.
Ja.
Und danach hat sich leider nicht viel verändert. Und dann gab es ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit schon mal so eine große Reaktion auf Social Media von allen Spielern, die das betrifft, gab. Hast du das wollte ich fragen. Hast du das erstens schon mal so erlebt, dass die Spieler sich so aufgeregt haben über sowas, und kannst du es nachvollziehen?
Also ich kenne es bisher nur in Deutschland, dass alle sich unfassbar aufregen über Verband und Strukturen. Das ist jetzt auf jeden Fall eine neue Hausnummer, dass es international ist. Ich fand es ganz witzig bei dem Post von dem Metral, von dem Schweizer. Da sind auch, also ich glaube, das war so einer der größeren oder der ausführlicheren.
Ja, das war der Kickoff davon.
Der Kickoff, okay. Ja. Und ich meine, dass dann hier, sei das ein Sven Winter, ein Florian Brian, Marco Krattiger drunter kommentieren, ist ja irgendwie klar, aber auch ein Sheriff fand ich gut, der ja da wirklich sanft gebettet in den Top 3 der Welt ist und da mit Sicherheit jetzt überhaupt nicht betroffen ist, also von dem Thema, aber der hat trotzdem da irgendwie einen Applaus reingeschickt. Also ich glaube, allen ist es klar, dass das einfach für die Sportart selbst, vielleicht für die Vermarktung der Spitze, ist es natürlich gut, in Anführungszeichen, aber für alles, was nachkommt, und davon lebt ja eine Sportart, ist das schon eine ziemliche Katastrophe. Und ich glaube auch, dass das, also wenn das jetzt nicht besser wird, beziehungsweise das jetzt gerade die Perspektive ist, die Spielerinnen haben, die ja vielleicht jetzt 15, 16, 17 sind, glaube ich nicht, dass die Motivation groß ist, da jetzt eine Beachvolleyball-Karriere zu starten, weil ja, so schön und mit 1-5-Sterne-Turnieren und hier und da und überall und zumindest dann noch irgendwie okay Preisgeld wie vor zumindest irgendwie 5, 6, 7 Jahren noch, ist es halt irgendwie nicht mehr.
Ja, das habe ich jetzt gerade auch irgendwo gehabt. Da war so die Frage, welchen Tipp gibst du jungen Volleyballspielern mit? Leute, bleibt in der Halle. Weil da haben sie gerade die Aussicht auf ein festes Gehalt, irgendwie Karrierechancen, und im Beachvolleyball sieht es gerade nicht ganz so rosig aus. Da gibt's denn, wenn das so bleiben sollte, das ist natürlich alles gerade so ein bisschen, also was heißt ein bisschen komplett Pandemie geschuldet, dass auch das nicht funktioniert, so wie sie sich das vorgestellt haben, aber die Aussichten sind natürlich trotzdem nicht so
super. Aber ich meine, Pandemie geschuldet ist klar, aber auf der anderen Seite muss man halt dann auch sagen, also seit es in Deutschland halt hier, wie hieß es damals dann, ich weiß gar nicht, ob es da UNOSP oder Jobs vor, zu dem Zeitpunkt, als die Beachliga entstanden ist. Also es gibt ja Möglichkeiten. Und klar ist es Welt, also eine World Tour hat ja eine ganz andere Logistik als jetzt irgendwie ein Turnier in Deutschland, das ist ganz klar. Aber da sieht man es ja auch bei King of the Court, dass es Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, keiner wäre traurig darüber, wenn es halt dann heißt, okay, man kann halt das jetzt nicht auf jedem Kontinent spielen, aber dann hat man meinetwegen halt irgendwie nur 2 Kontinente, aber es gibt halt große Turniere mit offenen Qualis oder wie auch immer, ja. Dass es einfach Möglichkeiten gibt zu spielen, Möglichkeiten sich zu präsentieren, Möglichkeiten Sponsoren zufriedenzustellen, Möglichkeiten vielleicht ein bisschen Punkte und Preisgeld zu bekommen. Und jetzt gerade für europäische Teams ist es halt eine Katastrophe, wenn zum europäischen Sommer hin keine Turniere sind. Weil du musst ja auch überlegen, wenn die im Winter spielen, heißt es, das ist deren High Season. Das heißt, die können eigentlich nicht wirklich zu Hause trainieren. Das treibt dann wieder die Kosten hoch. Und die Kosten sind ja eh schon eine Katastrophe, wenn du halt Sponsoren erzählen kannst, so ja, Sommer, Beachvolleyball ist ein Sommersport, aber im Sommer können wir eigentlich, also eigentlich unsere Offseason jetzt.
Ja, dazu kommt ja noch, dass die anderen Turniere, die jetzt angesetzt sind, auch irgendwo sind, jetzt weit weg von Mitteleuropa, wo nun mal die meisten Teams momentan angesiedelt sind, zusammen mit Nordamerika.
Ja.
Und das auch mit mega hohen Reisekosten für die dann verbunden ist, wenn sie das denn spielen wollen. Und die geplanten Elite 16 Turniere eben schön in Hamburg und wo auch immer in durch Europa einmal touren.
Genau. Also jetzt am Anfang ist es halt Mexiko Brasilien. Ende Mai Ostrava, dann Jurmala in Lettland, Gstaad in der Schweiz, Hamburg, Paris, das ist alles zwischen Mai und Oktober und dann. Ich meine, in Ägypten, das geht noch einigermaßen zumindest, weil das eine sehr hochfrequentierte Flugroute ist. Es wird nicht sonderlich teuer sein. Aber dann geht's halt los mit Malediven, wo ich mir auch gedacht habe, so, ich meine, es ist mit Sicherheit super spektakulär, aber dann mach doch lieber ein Elite 16-Turnier auf den Malediven, wo alles irgendwie abgekapselt ist und Medienwirkung hoch 1000 und nicht eins, wo sich dann Leute mit Anreisen und Wasserflugzeug, was immer extra kostet und dann den hohen Hotelkosten oder sowas da auseinandersetzen müssen.
Ja, es ist tatsächlich, das war auch ein hoher Kritikpunkt, so dass diese Standorte sind bestimmt schön, wie Malediven oder sind auch ein paar Turniere noch in Asien eben unbestätigt, aber irgendwie nicht ganz durchdacht. Vor allem, ich weiß nicht, du hast den Kalender gerade vorliegen. Ist das bestätigt? Hat das ein Sternchen oder nicht? Malediven?
Malediven hat kein Sternchen.
Okay, also ist es bestätigt. Schauen wir mal, wie sich denn die Teams tatsächlich entscheiden, ob sie da denn überhaupt mitspielen. Das können sich denn vielleicht ja Teams, wenn deren Sponsorenerträge nicht ganz so ausfallen, wie sie das gewöhnt sind, dadurch, dass sie sich also keine Turniere haben, wo sie sich vermarkten können, ob sie sich das überhaupt leisten können, da hinzufahren.
Ja, ich meine, grundsätzlich, man sieht schon, dass die Leute sich dabei was gedacht haben, wenn du jetzt sagst, Malediven Mitte Oktober und dann Asien, also 2 Asien-Turniere Ende Oktober, dann klar, von den Malediven kannst du direkt weiterfliegen, das ist dann schon der halbe Weg. Aber trotzdem ist halt dann die Frage, ob es nicht mehr Sinn macht, dann diese Elite 16 Turniere zumindest halt für dann europäische Teams dann irgendwie zumindest 2-3 Mal in Zentraleuropa zu machen oder meinetwegen Südeuropa.
Ja, also da ist mittlerweile auch ein großer Kritikpunkt oder das große Problem, was da irgendwie noch besteht, ist, dass natürlich hängt das alles immer von den Veranstaltungsorten ab. Ja, diese Turniere werden irgendwie an die Städte verkauft und die zahlen dann eben das Turnier zum großen Teil. Und jetzt ist offensichtlich, dass das so nicht ganz funktioniert momentan. Jetzt haben aber die Vermarkter von Beachvolleyball World eben schon Turniere verkauft an die Städte. Und jetzt ist irgendwie die große Frage und auch die große Aufgabe, vor der die stehen, wie kann man das jetzt noch irgendwie retten? Wie kann man da jetzt noch den Karren aus dem Dreck ziehen? Was gibt's jetzt überhaupt für Möglichkeiten, dass sie noch den Challenger-Teams eine Saison ermöglichen? Und da sind wir ein bisschen auf Brainstorming angewiesen, glaube ich so. Du hast eben schon ein bisschen was angerissen. So.
Es ist schon krass, wenn man sich überlegt, man muss einen Karren aus dem Dreck ziehen, bevor der Karren überhaupt losgefahren ist. Also das ist, die Saison hat noch nicht mal angefangen und schon geht es irgendwie nur darum, alles zu retten. Also das ist schon
ja, beziehungsweise zu retten, also die haben, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt schon zu lange an ihrem System festgehalten. Was ja, wie, glaube ich, alle auch der Meinung sind, nicht schlecht ist oder gut sein kann, wenn es so funktioniert, wie sie es ausgedacht haben. Aber daran jetzt festzuhalten, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann müssten da jetzt schon im Sommer 5, 6, 7, 8 Turniere mehr drinstehen. So.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall für alle Teams, die jetzt nicht in den Top 20, sage ich jetzt mal, sind oder Top 16, ist das schon eine krasse Katastrophe, vor allem, weil sich ja jetzt doch viel mehr Teams professionalisiert haben in der letzten, also in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren oder so. Also dass halt jetzt wirklich ja, sehr ambitionierte Umfelder entstehen und jeder dann noch mit Ernährung und Krafttraining und irgendwie Athletikbetreuung. Und wenn du halt dann sagst, du hast dir jetzt ein cooles Konstrukt aufgebaut, um aus dir als Sportler, als Sportlerin das Maximum rausholen zu können, und dann fällst du in ein Loch, weil du sagst, okay, wofür mache ich den ganzen Mist eigentlich? Hast dann riesige Fixkosten und am Ende ja, kannst du nicht wirklich Sponsoren damit begeistern, dass du in den vermarktbaren europäischen Sommermonaten Trainingslager machst.
Ja, das sind tatsächlich echt sehr, sehr viele Teams, die mittlerweile sehr professionell arbeiten, ne? Und die dann auch, wo überall die Sportförderung halt ausgebaut sind, dass du da mehr Teams in die nationalen Förderungen irgendwie mit unterkriegst, die sich dann selber gut vermarkten und die bisher dann irgendwie auf den 2-3-Sterne-Turnieren dann unterwegs waren. Wenn es gut läuft, mal ein 4-Sterne-Turnier oder da die Quali so. Und das sind wirklich, wirklich viele Teams, die das jetzt betrifft. Und ja, bei diesen Teams, also du hast ja gesagt, wer da alles so kommentiert hat. Man muss sagen, das haben, also was Ahmed oder Sherif, der da kommentiert hat?
Sherif, also auch nur 2 Emojis, aber trotzdem, genau. Ich meine, er muss da ja im Grunde sein Statement oder irgendwas nicht abgeben, weil es ihn nicht tangiert, aber trotzdem, es ist jedem klar, dass es einfach ja sehr ungerecht und schwierig ist für die ganzen anderen Teams.
Aber ich fand es andererseits schon auffällig, dass diese Teams eben, die Elite 16 Teams, die irgendwie weit vorne sind, größtenteils sich dazu gar nicht geäußert haben. Das hast du jetzt nicht so mitbekommen, aber noch mehr Leute, als da kommentiert haben, haben es eben irgendwie gerepostet in der Story. Und da war es dann doch auffällig, dass die sich doch schon ein bisschen zurückgelehnt haben, weil sie gedacht haben, auch unsere Saison sieht ja gar nicht schlecht aus.
Ja, es ist natürlich auch schwierig. Ich meine, es ist halt, ich glaube, da ist schon genug Empathie da, dass sie halt alle sagen würden, wenn sie sich face-to-face sehen, ja, ist scheiße gelaufen und tut mir leid für euch. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es halt trotzdem, ist es halt Profisport. Und wenn die am Ende dadurch mehr Medienzeit bekommen, ihre Sponsoren besser vertreten können, eine super planbare Saison haben und ein riesen Preisgeld einstecken können, dann ist ja für die Top 16 alles besser geworden.
Ja, das, da war kurz die Stimme weg. Ja, also ich denke schon, dass, also man hat dann doch schon auch noch gesehen, dass da sich dann doch noch hinterher ein paar geäußert haben, weil natürlich, wenn der Unterbau fehlt und irgendwie der Wettkampf dann nur noch mit den gleichen Teams ausgetragen wird, dann sind die natürlich auch betroffen. Aber erstmal von den Grundbedingungen geht es denen natürlich jetzt gerade erstmal gar nicht so schlecht.
Ja, es ist halt die Kurzzeitfolgen oder die Kurzzeitperspektive, für die ist natürlich super, wenn sie sich jetzt einfach auf die Saison freuen und sagen, yo, ich bin da immer drin und das ist immer schön. Aber klar, jedem Einzelnen wird klar sein, dass es nichts ist, was länger als eine Saison funktioniert oder vielleicht nicht mal eine Saison funktioniert, weil, ja, ich meine, ein Lebensjahr jetzt in der Phase von irgendwie, ja, Jungs und Mädels, so vielleicht Anfang, Mitte 20, wo die sagen, okay, da mache ich einfach keinen Schritt oder da passiert nichts. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass dann viele oder zumindest ein paar sagen so, ja, okay, dann lasse ich das halt mit dem Beachvolleyball und das ist halt super schade. Weil es gibt ja schon viele, die dann irgendwie noch eine Ambition haben zu studieren oder dann zumindest sagen, jo, dann nehme ich mein Studium jetzt mal ein bisschen ernster und pausiere halt, ja, Beachvolleyball oder lass es ganz. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch weitreichende oder schwerwiegendere Entscheidungen ja, provoziert, so ein Kalender.
Vor allem, was haben die jetzt für andere Möglichkeiten? Geht man davon aus, dass es so bleiben sollte, dass da keine Turniere sind? Also da wird schon noch einiges dazukommen. Dann gibt es irgendwie noch die Futures, die mittlerweile auch veröffentlicht sind, die schon feststehen. Das sind ein paar, aber jetzt auch nicht überzeugend viele. Also kann man sich auf der Proto-Seite dann auch angucken. oder halt nationale Tour spielen im Sommer. Und das ist natürlich jetzt auch gerade in Deutschland nicht so richtig leicht. In der Schweiz ist Coop auch nicht mehr da, nach meinen Infos. Das wird auch nicht so schön, jetzt mal aus unserer Perspektive. Und egal, ob da jetzt auch die alte Tour so wäre, wie sie früher war, da kannst du halt auch keinen, also nichts verdienen im Vergleich zu dem, was du auf der World Tour machen hättest können.
Einerseits ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man sich wirklich auf die nationale Tour konzentriert, es lukrativer ist, als World Tour zu spielen, wenn du kein Top-Team bist, weil du halt einfach fast keine Ausgaben hast. Du hast einfach
weniger Kosten, ja.
Genau, also ich glaube zum Beispiel jetzt mal Wild Guess, dass zu Zeiten von Becker Schröder, dass das das lukrativste Team in Deutschland war, abgesehen vielleicht, also Herrenteam, abgesehen vielleicht von Tole Wickler. Weil die Jungs haben sich unglaublich gut vermarktet, haben dann noch immer irgendwie ein Hotel gehabt, wo sie nichts zahlen mussten. Haben ja dann zumindest das solide deutsche Tourpreisgeld immer eingesteckt, also in der Zeit, wo sie dann alles gewonnen haben. Und wie gesagt, Paul ist halt auch einer, der sich extrem gut vermarktet. Und Jonas lässt sich gut vermarkten dann mit Paul. Also ich glaube, dass die finanziell deutlich besser gefahren sind als Teams, die zu dem Zeitpunkt deutlich ambitionierter gespielt haben.
Das ist auch, ja stimmt, ist ein guter Take darauf. Gut, leider ist es halt gerade nicht mehr möglich, weil auch wenn es jetzt Turniere gibt, von denen wir noch nichts wissen in Deutschland, wird das Preisgeld eher mäßig sein, gehe ich davon aus.
Preisgeld nicht, trotzdem glaube ich, dass, also das ist ja genauso mit, du kannst dich regional besser vermarkten als überregional, also meiner Meinung nach, weil du halt dann kleinere Sponsoren gewinnen kannst, die halt dann sagen, jo, dann hier hast du mal 2.000, 3.000 dafür, dass du halt dann bei den zwei Turnieren hier im Landkreis präsent bist oder wir da irgendeine Aktion im lokalen Supermarkt machen und wenn du halt sagst, ja, aber ich spiele in Taiwan in 2 Wochen, dann ist das, glaube ich, dem Rewe vom Meister Huber ziemlich egal, weißt? Also ich glaube, du, also jetzt, ich glaube, dass du als deutsches Team, das sagt, ich spiele nur deutsche Tour, in einer Nische bessere Vermarktungsmöglichkeiten hast, als wenn du sagst, du spielst World Tour.
Okay, Kinder, hört euch das an. Überlegt euch das nochmal, ob ihr wirklich auf die World Tour wollt oder einfach dann Manager Tim Noack anruft und dann kümmert er sich darum, dass ihr ordentlich vermarktet seid auf der deutschen Tour.
Auf gar keinen Fall.
Lieber nicht. Ja, aber die Option gibt's irgendwie dann. Also man hat ja einfach gemerkt, dass die Spieler da sehr, sehr große Probleme mit hatten und dann auch diese, ich weiß nicht, ob du die Memes gesehen hast, aber dann so ein bisschen Galgenhumor halt aufkam und die Spieler sich irgendwelche Memes gebastelt haben und die habe ich dann auch gepostet. Da kamen dann auch die Nachrichten zum Beispiel von Moritz Pristas, der dann meinte, es wäre auch lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Also die sind da schon gerade nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, die Spielergewerkschaft da IBVPA, die International Beach Volleyball Players Association, ist gerade richtig am Rotieren, versuchen da noch irgendwas möglich zu machen. Was ich jetzt gehört habe, gibt es da jetzt auch nochmal doch neue Gespräche, dass sich Beach Volleyball World jetzt nochmal anhören will, was jetzt die Spieler da zu sagen haben oder ob die jetzt irgendwelche Ideen haben, wie man das jetzt noch rumdrehen kann. Also dadurch, dass sie jetzt nochmal so eine Öffentlichkeit geschaffen haben, ist schon nochmal was passiert auch.
Ja.
Hört sich zumindest so an.
Ich finde das nur echt irgendwie interessant und auch irgendwie ein bisschen, ja, traurig, dass immer, wenn irgendwas mit Verbänden zu tun hat, ist ja zurzeit eine Katastrophe. Also ich weiß noch nicht, woran es liegt, ob die dann wirklich so viel schlechter geworden sind oder ob die jetzt, ich glaube, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß, also in der Art und Weise, wie sie halt kommunizieren und arbeiten und halt ein bisschen zu langsam sind und dann hast du halt mittlerweile eine Spielerschaft, die nicht über E-Mail-Verteiler, sondern halt über Social Media und über wahrscheinlich irgendwelche Telegram-Gruppen verbunden sind.
Obwohl, also diesmal war es ein bisschen an, also war es so, dass sie zumindest informiert wurden von Beach Volleyball World per E-Mail.
Okay, ja.
Als erstes. Aber
es ist halt schon verrückt, weil du kriegst es ja jetzt in Deutschland mit und das ist ja nicht nur ein Problem vom Volleyball, Beachvolleyball, sondern wenn du halt mal mit jemandem sprichst aus dem Handball oder irgendwie aus dem, keine Ahnung was, meinetwegen sei es Badminton, dann würden alle sagen, oh, unser Verband, der pennt komplett, also da passiert überhaupt nichts. Und das ist irgendwie ja was, wo man sagt, okay, dann müsste man vielleicht, ist natürlich ein Riesentask, aber vielleicht müsste man dann diese Verbandsstrukturen einfach mal eher in Corporate-Strukturen umwandeln und sagen, da geht's halt jetzt einfach mal ein bisschen anders zu, als halt in dem, ich will dem BVV nicht zu nahe treten, aber ich kenne den BVV noch vor 10 Jahren, also den Bayerischen Volleyballverband, und da war die Arbeitsmoral und Arbeitsmentalität schon sehr verbeamtet.
Laid back, kann man sagen, obwohl das ja eigentlich ein Argument ist, was gerade passiert, wenn man jetzt mal beispielsweise, also dieses outsourcen dann oder die eine eigene Gesellschaft damit haben, zum Beispiel die DVS.
Ja.
Das hat bisher auch nicht so gut funktioniert und gerade jetzt, wenn wir bei der World Tour sind, Beachvolleyball World ist ja auch genau das Gleiche. Das ist jetzt die Vermarktungsgesellschaft, die da die Rechte hat,
ja.
Und die nicht in den Verbandsstrukturen gefangen ist. Die muss das natürlich dann alles, gerade so die spielerischen Sachen und so, muss sie dann da absegnen lassen. Das kann natürlich wieder eine Weile dauern. Das weiß ich nicht, wie die da arbeiten, aber zumindest mal der CEO war der ehemals Booking-Chef vom Cirque du Soleil weltweit, der auch irgendeine hohe Position hat. Der andere Dude ist der CEO von DAZN. Ist natürlich jetzt Ex-CEO, ne? Der hat mit den neuen Preiserhöhungen von DAZN nichts zu tun, bevor jetzt da was kommt. Aber da wird ja schon was gemacht und da kommt jetzt einfach die komplette Welle aus der Wirtschaft und versucht das einmal. Und,
ja, vielleicht ist es dann jetzt einfach so die Transition, die ein bisschen schwierig ist. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist, wenn du halt Leute aus der Wirtschaft hast. Aber ja, wenn die halt dann, am Ende sind es halt dann Zahlen und Fakten und wie es halt für die am besten ist und dann hast du den, ich sage jetzt mal, die 90% der Spieler dann halt mal eben hinten runterfallen lassen.
Ja, na, natürlich auch nicht mit Absicht, ne? Also wir wollen denen nicht unterstellen, dass sie das irgendwie in irgendeiner bösen Absicht machen oder so.
Ja.
Ich habe das auch nochmal, ich glaube Sam Pedlow hat gestern auch nochmal so einen Insta-Post gemacht, wo man sich die Kommentare auch nochmal angucken kann, da wurde ein bisschen diskutiert und der hat auch in seinem Post geschrieben, dass er auch der Meinung ist, also Sam Pedlow, kanadischer Beachvolleyballer, dass er der Meinung ist, dass die besten Absichten hatten und dass der Plan auch nicht schlecht ist. Aber funktioniert eben einfach gerade nicht, weil die Rahmenbedingungen andere sind.
Ja, aber das ist doch, also ich weiß nicht, was du da für eine Meinung dazu hast, aber kennst du irgendjemanden, der gerade happy ist mit, also gerade ist natürlich auch wieder schwierig wegen den letzten 2 Jahren, ist pandemiebedingt, aber der so in den letzten 5 oder 10 Jahren zufrieden war mit der Organisation seines Sports oder halt seines Sportverbands. Also mir fällt es dann echt schwer, aber da weiß ich halt auch nicht, woran das liegt, weil wenn du jetzt, also es gibt ja schon, es sind ja nicht nur unfähige Leute, die dann sich um sowas bemühen und vielleicht ist es halt einfach so unglaublich komplex, dass du halt, keine Möglichkeit hast, also du kannst es nie allen recht machen, aber das ist schon irgendwie für mich eine sehr offene Frage, warum das einfach scheinbar nicht möglich ist, da was Zufriedenstellendes hinzubekommen.
Also es ist auf jeden Fall, da hast du auch schon gesagt, kein exklusives Volleyball-Beachvolleyball-Problem, das gibt es in allen Sportverbänden. Unser höchster Sportverband in Deutschland, der DOSB, geht da allen voran und hat Riesenprobleme. Ich weiß nicht, es liegt natürlich an 2 Sachen. Einerseits, dass du halt ein Verband ist ja einfach ein großer Verein oder ein Verein von anderen Vereinen. Und das führt natürlich immer dazu, also der ist so durch und durch demokratisch organisiert. Du hast irgendwie eine Mitgliederversammlung, die eigentlich entscheidend oder zumindest über Personal entscheidet. Und dann entscheidet dieses Personal dann über den Rest, was da abgeht. Und du musst halt irgendwie alles immer über das und das und das Gremium noch absegnen lassen, durch die Sachen gehen lassen und das macht es einfach schon mal extrem langsam und dann hast du gerade zum Beispiel im DOSB oder was man jetzt auch vielleicht im Volleyballverband auch unterstellen kann, immer wenn dann so Präsidenten oder so dann gewählt sind, dann möchten sie das auch gerne bleiben.
Ja.
Und dann möchten sie irgendwie, das ist dieses, keine Ahnung, so ein bisschen Machtding, obwohl man ja, weiß ich nicht, wie viel Macht man im Sportverband dann am Ende haben kann, aber wenn man da eben nur mal an der Spitze ist, dann möchte man da irgendwie bleiben und dann kann das auch sein, dass so ein Verband dann sein Präsident oder Präsidentin dann Dinge macht, die jetzt nicht für den Sport oder für den Verband das Beste sind, sondern für das eigene Personal und für den eigenen Präsidenten. So, das ist glaube ich, ein Problem in der Organisation mit drin gleich.
Genau, aber das ist, glaube ich, allgemein ein politisches Problem.
Das ist ja,
wenn immer Personen sagen beziehungsweise Macht über andere Menschen haben, dann kommt es oft zu genau diesem Problem. Aber gut, da machen wir jetzt ein sehr, sehr großes und philosophisches Fass auf.
Ja, aus Versehen, da wollen wir gar nicht bleiben. Aber genau, das ist ein allgemeines Problem und eben sind Verbände davon nicht befreit. So.
Ja.
Die haben genau das Gleiche. Genau, ich wollte noch einmal darauf hinaus jetzt, dass tatsächlich ja die Spieler jetzt nur so laut waren und so hörbar, dadurch, dass der Quentin Metral da diesen Post gemacht hat und da einmal seine Meinung dann auf Englisch kundgetan hat, auch wahrscheinlich einfach aus dem Grund, dass er da möglichst viele mit erreichen wollte und auch das vielleicht was lostreten wollte. Aber das finde ich auch immer wieder auffällig, dass man auch, wenn wir in Deutschland irgendwelche Probleme hatten, dass immer einer irgendwie den ersten Schritt machen muss, ja, einen so ein Statement absetzen muss und dann ging es richtig los, dann ging es ab. Aber vorher hat man irgendwie noch nicht so wirklich viel gehört.
Ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen unsere Social-Media-Kultur, dass am Ende muss einer vorangehen und dann gibt es viele Trittbrettfahrer, was ich finde Trittbrettfahrer dann gerade in dem Kontext nicht mal ein negatives Wort, sondern wenn sich halt dann jemand da ermutigt fühlt, dann auch den Mund aufzumachen. Aber klar, es ist natürlich halt jetzt viel einfacher. Ich meine, alle, sag ich jetzt mal, mittelpopulären bis... Also jeder mittelpopuläre Beachvolleyballspieler, jede Beachvolleyballspielerin da irgendwie auf der World Tour hat ein paar tausend Follower. Und damit erreicht man halt zumindest schon mal ein paar Leute und die folgen sich alle gegenseitig, dann wandert das schnell in den Stories, dann hast du einen Schneeballeffekt und auf einmal weiß die ganze Szene, es ist ja trotzdem noch eine super kleine Szene, selbst der internationale Beachvolleyball. Ja. Und auf einmal ist es in jedem Instagram-Feed ganz oben, außer meinem, weil ich den nicht nachgeguckt habe. Aber es ist schon jetzt irgendwie, wird zu einem Phänomen, da hast du recht.
Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, also man kann es ja auch verstehen, weil da muss sich dann auch einer wirklich Zeit nehmen, das auch einmal zu erklären, damit es alle verstehen, muss da irgendwie sich Gedanken machen, wie er das jetzt ausdrückt alles und was machen die anderen? Die machen Repost und sagen totally oder so.
Ja.
Und das reicht dann auch schon als Statement, was ja nicht schlimm ist, aber es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand einfach.
Ja, und die Person, die halt damit anfängt, ist halt die dann damit letztendlich halt in der Öffentlichkeit steht. Also es war ja auch hier mit dem Statement von Paul da im letzten Sommer, der sich da zu diesem, zu diesem Kindergarten geäußert hat oder zu diesem Streitpunkt da im deutschen Volleyballverband. Und dann war natürlich Paul überall, hat dann Medienanfragen, stand dann in der Kritik, der wurde angegriffen dann teilweise und das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Also es gibt halt auch Leute, die da dann sagen, ja, natürlich finde ich es scheiße, aber ich habe jetzt keine Lust, mich damit in die Öffentlichkeit zu stehen und das Gesicht davon zu werden. Von daher braucht man dann immer ein paar, die vorangehen und da den ersten Schritt machen.
Genau. Ja, hat natürlich auch nicht jeder Bock drauf. So, es muss man auch nicht. Ist dann gut, dass dann da jetzt irgendwie auch viele Leute mit aufgesprungen sind. So. Aber genau, also festhalten können wir eigentlich, es ist eine wirklich alles andere als optimale Lage gerade. Da stehen viele Teams wirklich vor krassen Entscheidungen teilweise, wenn es so bleiben sollte, ob sie überhaupt irgendwie weiterspielen. Wir haben es ja in Deutschland auch gesehen, dass dann wirklich einige Teams zu sagen, ja, jetzt bin ich verletzt, dieses Jahr spiele ich nicht, habe ich keine Lust, da irgendwie den Aufwand zu fahren.
Ja.
Und das kann im World Tour Volleyball auch passieren, weil wer will jetzt einfach ein ganzes Jahr trainieren, ohne irgendwie Geld reinzukriegen, das ist nicht machbar oder auf der nationalen Tour zu spielen, ist vielleicht noch machbar, aber da muss man ja auch sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, am Ende dieser Saison geht der Olympiazyklus los und da ist nochmal eine ganz andere Hausnummer jetzt die Frage, was damit passiert, weil Stefan Burmanns hatte neulich noch gesagt, es gilt jetzt eigentlich für die, den bestmöglichen Start in der Saison zu kriegen, also bevor der Kalender rauskam, den bestmöglichen Start, damit man dann zum Ende der Saison in Elite am besten drin ist, damit man dann Punkte für Olympia sammeln kann. So der Plan, bevor jetzt die mangelnden Turniere rauskamen. Und da ist jetzt die ganz große Frage, wie löst man das Problem? Also nicht, dass du jetzt eine Antwort
hast. Es verzerrt halt natürlich alles. Es verzerrt natürlich alles und ich habe da schon auch viel Empathie mit den ganzen Teams, die da drin hängen. Jetzt unabhängig, ich meine, ich habe nie so gut Beachvolleyball gespielt, aber es ist ja trotzdem so, dass man sich Projekte vornimmt oder irgendwie so den nächsten Schritt plant, egal in welchem Feld. Und wenn du halt dann merkst, okay, ich habe einfach die Möglichkeit, das nicht zu machen, dann muss man halt irgendwie, oder ich würde halt dann sofort umdenken. Und dann, es ist ja seit Corona irgendwie jetzt hier alles torpediert hat, ist es ja gefühlt ein einziges Aushalten, bis es wieder normal wird, bis es wieder besser wird. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt war schon 2020, 2021 ein einziges Aushalten, dass hoffentlich alles dann irgendwie wieder zurück zu normal geht. Und jetzt, klar, jetzt aktuell sind die Corona-Zahlen so hoch wie noch nie, aber trotzdem lebt man ja jetzt mittlerweile ein bisschen anders oder es sind andere Sachen wieder möglich oder es ist nicht dieser komplette Lockdown. Und jetzt hast du aber die Situation, dass du, nachdem du 2 Jahre ausgehalten hast, jetzt ein nicht sonderlich attraktives Angebot für dich als Sportler vorfindest und dann fragst dich auch irgendwann so, puh, 3 Jahre vielleicht physisch die besten 3 Jahre, die man hatte oder hat, sind halt einfach für die Tonne.
Ja, das ist wirklich alles andere als optimal. Es kann halt keiner was dafür groß, also dass es so verkorkst ist, ne? Also kein Einzelner, vielleicht hier und da könnte man kreativer sein mit den Lösungen, aber man kann das halt einfach nicht festmachen. Das sind die Bedingungen, wo jetzt alle irgendwie durch müssen. Aber da stellt sich schon die Frage so ein bisschen, warum jetzt da keiner Bock hat, solche Turniere auszurichten, ehrlich gesagt. Also weil wirtschaftlich geht es ja nicht jetzt allen super schlecht. Die Wirtschaft geht es eigentlich jetzt ganz okay, würde ich jetzt mal aus meiner Laiensicht sagen. Aber sie sind einfach ziemlich ängstlich, ne? Die Standorte da irgendwie jetzt Zusagen zu machen, bevor, also die müssen ja trotzdem irgendwie Geld bezahlen und dann findet das nachher gar nicht statt. Da ist natürlich, will man jetzt auch noch nicht sagen, okay, machen wir auf jeden Fall.
Ja, es ist halt einfach nichts planbar. Also ich habe es jetzt wieder selbst erfahren. Ich habe halt ein paar Messen und Märkte und so weiter gebucht gehabt, halt für Mandahari jetzt im Frühjahr und die sind alle jetzt schon im Sommer verschoben und ich hatte für den Sommer aber auch welche gebucht und das heißt, dass die halt jetzt dann teilweise übereinander fallen und du hast halt einfach trotzdem nach wie vor keine Planungssicherheit mit irgendwas, weil einfach dann auf einmal wieder alles anders sein kann und ich glaube, wenn du halt ein Event für mehrere tausend Menschen planst oder planen willst mit einer riesigen Infrastruktur und halt dann ja auch, ich meine, da können viele, die jetzt in die letzten 2 Jahren irgendwas ausgerichtet haben, Lied davon singen, mit sei das Hygienekonzept oder irgendwie sonst was, allem, das ist halt einfach jetzt nicht mehr so, yo, ich mach mal was und guck mal, wie es wird, sondern du musst halt einfach dir sehr sicher sein und halt auch extrem in Vorleistung gehen für alles, was du organisierst.
Nicht ganz perfekt, auf jeden Fall für den Beachvolleyball. Da kam jetzt auch nochmal in den Kommentaren häufiger mal die Idee, ob man das jetzt nicht irgendwie hinkriegen würde, was ja auch ursprünglich geplant war, dass man halt Standorte hat, wo so ein Challenger und so ein Elite-Turnier irgendwie hintereinander ist. Und da ja ist auch die große Frage, ob man das irgendwie als Vorteil für die Standorte verkaufen kann. Weil natürlich hast du erstmal, wenn du ein 2-Wochen-Turnier hast, wo dann am Anfang noch deutlich mehr Teams sind mit ein paar mehr Courts, einfach mehr Kosten als Ausrichter. Aber für die FIVB, die ja alle diese Turniere irgendwie zu verantworten hat, müsste es ja eigentlich ein Vorteil sein und günstiger sein, so auch mit dem, keine Ahnung, Transport von den ganzen Sachen, die da dann hingekarrt werden müssen. Ob man das irgendwie schafft, ich stecke da nun gar nicht drin in irgendwelchen Zahlen, was sowas kostet, sonst was, das eben den Standorten als vorteilhaft oder den irgendwie einen Anreiz dazu zu geben, weil das wäre natürlich für die Spieler richtig gut.
Ja, klar. Es ist halt, ich weiß nicht, mir fällt da jetzt keine gute Metapher ein, aber es ist halt irgendwie schwierig, wenn du das Top-Produkt schon vermarktet hast und dann versuchst du noch das zweitbeste Produkt dann noch irgendwie für trotzdem ja Geld, auch wenn es wahrscheinlich günstiger ist, halt dann irgendwie noch mit unterzuschieben. Das ist, keine Ahnung, wie wenn du dir ein neues Auto kaufst und sagst, ja, eigentlich brauchst du kein zweites Auto, aber du kannst eins haben, das kostet halb so viel, ist auch nicht so gut, aber kaufst trotzdem.
Ja. Und dann denkst du, ich kann aber nur eins fahren, aber genau. Ja,
Also wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, wie das jetzt da ist in zum Beispiel Mexiko, wahrscheinlich ist es dann auch vor irgendeinem riesigen Hotel und dann wird da irgendwie eine Struktur drumherum gebaut und dann wird da wie so ein bisschen ein Event, vielleicht so ein Festival und dann sagst du, es ist alles angelegt auf eine Woche, also auf ein Turnier und dann heißt es, okay, Weltklasse Beachvolleyball in Mexiko und dann ist es ja schwierig, ein Side-Event zu vermarkten, das dann eine Woche vorher ist. Ach, und übrigens nicht ganz Weltklasse Beachvolleyball auch in Mexiko eine Woche
vorher. Es ist schwierig, aber es ist schon auch machbar, ne? Also,
natürlich. Finde ich, gerade das ist halt eine finanzielle Frage.
Genau, aber jetzt gerade vielleicht nicht in Mexiko, sondern wenn man das an einem Ort hat, wo es vielleicht auch Beachvolleyball eine Nummer ist, so, wo halt Beachvolleyball gespielt wird, wenn du irgendwo an einen amerikanischen Strand gehst, wo einfach die Leute auch 2 Wochen sich einfach Beachvolleyball angucken würden. Von alleine. Aber vor der Aufgabe steht jetzt Beachvolleyball World, irgendwelche solche Konzepte sich auszudenken, wie man das noch irgendwie gebacken kriegt, dass man da noch Turniere ranhängt oder so und jetzt nochmal nachverhandelt, weil die Verträge sind ja dann, wenn da kein Sternchen dran ist, vielleicht schon unterschrieben, um zu sagen, ah, wir hätten da noch eine Sache. Habt ihr vielleicht noch mehr Zeit für uns?
Es sind 64 Teams mehr, okay?
Ja, und ein paar Tage und wir brauchen mehr Felder.
Ja.
Aber vor der Aufgabe stehen, die jetzt ist eine schwere. Wir werden es verfolgen.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Wir sind gezwungen, es auch zu verfolgen.
Ja.
Da wird man nicht drum rumkommen, da das mitzubekommen. Was gab es sonst noch für Neuigkeiten in den letzten Wochen? Ich glaube, es war auch, als du schon wieder da warst, kam auf einmal die Meldung, Paul Henning von den United Volleys Frankfurt wechselt an den Stützpunkt in Hamburg. Muss man dazu sagen, die Meldung kam vom Bounce House und bisher haben weder Frankfurt noch der Deutsche Volleyballverband das offiziell kommuniziert, aber Paul ist schon in Hamburg angekommen, das hat man gestern bei Lukas Fretschner in der Story gesehen. Ja, hast du irgendwelche initialen Gedanken dazu, dass nun ein Mittelblocker da irgendwie die eine Blockerrolle dann erfüllen soll, die Julius Thole da hinterlässt?
Ja, ich glaube, dass es egal wer da kommt, nicht die Rolle füllen soll oder kann, die Julius Thole dahinter lässt, sondern dass man einfach schaut, dass man einen spielfähigen, entwickelbaren, im Idealfall physisch starken Blocker halt an den Stützpunkt bekommt, um da einfach einem aufstrebenden Abwehrspieler einen Partner zu geben, weil aktuell ist halt einfach Blockermangel. Und
also wann ist nicht Blockermangel? Also ist immer Blockermangel, aber aktuell auch.
Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich würde mich da jetzt irgendwie echt auch gern mal mit Tim Holler unterhalten, weil der ja, glaube ich, auf eine nicht ganz so schöne Art und Weise da gegangen wurde in Hamburg, eigentlich in der Saison oder kurz bevor er ja dann deutscher Meister mit Clemens geworden ist. Und ja, überleg dir mal, Tim hätte jetzt in dem Konstrukt noch die letzten 4 Jahre gelernt, wie unglaublich gut der jetzt wäre und wie krass gut man den brauchen könnte. Und ich meine, klar, die Frage ist halt, ob er das durchgezogen hätte, weil er halt auch einfach nicht so der Leistungssportler ist vom Typ oder von der Herangehensweise. Aber das ist, also das war ehrlich gesagt mein erster Gedanke. Als ich das halt mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, so, was wäre, wenn Tim Holler jetzt 4 Jahre sich noch weiterentwickelt hätte auf der World Tour? Sei das mit Clemens oder dann jetzt meinetwegen mit Lukas Fretschner oder auch, keine Ahnung was, mit Yannick Harms, ist scheißegal, also dann wäre das auf jeden Fall jetzt, ja, Deutschlands Blocker Nummer 1, da bin ich mir sicher.
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, da werde ich ihn vielleicht nochmal dazu bewegen, hier nochmal vorbeizukommen. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich.
Ja, versucht es mal. Ich versuche Tim schon seit 4 Jahren nach München zu bekommen. Entweder, okay, zur Wiesn würde er jederzeit kommen, aber die wurde es natürlich abgesagt. Sonst zum Skifahren, aber ich glaube, der fühlt sich schon auch sehr wohl da in seinem Dunstkreis, in dem er da jetzt ist.
Ja, aber war ja auch bei ein paar Turnieren zum Zuschauen in letztes Jahr.
Ach ja,
auf einmal aufgetaucht. Ja, ja. Ja. Ah, du warst ja nicht zum Zuschauen. Ja. Nee, aber was ich dazu sagen wollte, du hast gerade so nebenbei gesagt, er ist nicht der absolute Leistungssportler. Das ist ja auch die Frage, ob das immer sein muss. Also es gibt ja so viele verschiedene Typen, die dann vielleicht nicht das schaffen, sich so zu 100% zu committen und die vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, ein Bier trinken gehen oder mal, weiß ich nicht, ein Training ausfallen lassen oder so oder mal eine Woche Pause brauchen. Ich glaube.
Und trotzdem wird deutlich besser sein als jemand, der
dann
da
einfach viel besser durchzieht. Ja. Ja. Und dann muss man sich als Verband eben fragen, ob man auf solche Leute verzichten kann. Und dann lieber die Arbeiter hat, die dann eben ein bisschen schwächer sind. Ohne jetzt irgendwelche Parallelen zu Leuten, die jetzt gerade da sind, ziehen zu wollen, aber so als Philosophiefrage allgemein. Ich meine, guck dir mal, hast du The Last Dance gesehen? Die Bulls-Doku?
Klar.
So, guck dir Dennis Rodman an. mit dem musst du auch umgehen dann einfach. Und dann bringt er die Leistung auf den Platz. Und obwohl das halt neben dem Court ab und zu ein bisschen schwierig sein könnte.
Ein bisschen schwierig.
Ohne dass Tim Holler jetzt Dennis Rodman ist. Aber dass der einfach dann vielleicht, jetzt keine Ahnung, ob das denn auch so wäre, ne? Ja. Aber vielleicht muss man da auch manchmal Kompromisse machen, damit man dann den besten Spieler aufs Feld bekommt.
Ja, ich glaube halt auch, dass da die Zentralisierung da halt ziemlich toxisch war. Weil ich glaube, wenn du jetzt also es soll jetzt um Paul Henning gehen und nicht um Tim Holler, aber jetzt haben wir da schon angefangen. Also ich glaube, wenn du einen Tim halt in Baden-Württemberg in dem Konstrukt gelassen hättest und hättest, sei es mit Jonas oder hättest ihm dann halt da irgendwie einen talentierten Partner hingesteckt und er wäre halt in seiner Comfortzone dort gewesen, hätte sich da entwickeln können, dann vielleicht mal ein paar Lehrgänge in Hamburg, dann wäre das alles irgendwie anders gelaufen, als wenn er da jetzt irgendwie halt weg von einem der sonnigsten Orte Deutschlands hin zu einem der Orte, wo es am meisten regnet muss und halt da dann irgendwie auch in Strukturen ist, die halt einfach nicht sein Ding sind. Zurück zu Paul Henning. Also ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Weiß natürlich, wer er ist und kriegt das auch über Social Media halt so ein bisschen mit. Ich glaube, dass es ein netter Kerl ist. Auch mit Sicherheit ein guter bis sehr guter Mittelblocker in der Halle. Der ja auch schon mal gebeacht hat. Ich habe mir den Track Record angeguckt im deutschen Volleyball-Portal. Der ist jetzt zugegebenermaßen nicht so beeindruckend. zu nennen, 17. Platz bei der U20 Deutschen Meisterschaft zusammen mit Tim Peter 2016. Aber gut, wenn man halt eher immer in der Halle war und ab und zu mal einen Ausflug in den Sand gemacht hat, ja, ist es wahrscheinlich einfach so. Ich hoffe, ich habe den richtigen, Paul Henning.
Aber ich glaube schon. Ist der richtige. Ich habe das mir auch nochmal angeguckt.
Okay.
Sind auch nur einfach nur 6 Ergebnisse insgesamt eingetragen.
Ja, wahrscheinlich, weil er sonst keine Lizenz gelöst hatte. Ja, aber also ich denke mal, dass die Entscheidung sehr bewusst war, dass es halt einfach ein Abwiegen von verschiedensten Gründen war, sei das Perspektive, sei das vielleicht halt auch einfach, worauf er mehr Bock hat als Typ. Und ja, ich glaube, dass er auf jeden Fall seinen Weg gehen wird. Wo der Weg halt dann endet, ist halt die große Frage, weil es halt nicht sonderlich einfach ist. Also so Quereinsteiger wie Tim Holler gibt es halt nicht so oft, dass der halt einfach so aus dem Nichts kommt und auf einmal ein unglaubliches Niveau spielt. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich meine, ich bin ja sehr bekanntlich auch dem Pretschner sehr nahe und habe da auch regelmäßig Kontakt und habe auch mit Lukas gesprochen. Und habe ihn natürlich gefragt, mit wem spielst du jetzt, wie sieht's aus? Und ja, also ich weiß es nicht, vielleicht ist Lukas mittlerweile auch so ein Profi, dass das schon weiß und mir nicht sagen würde, oder ich bin so ein Profi, dass ich es weiß und jetzt nicht veröffentlichen würde, aber also ich weiß es nicht und es hat sich für mich authentisch so angehört, als würde er es auch nicht wissen, und das ist schon auch irgendwie ein bisschen verrückt, weil Sven muss sich ja noch entscheiden und wenn Sven jetzt ja einen von Robin oder Lukas nimmt, dann, also ich glaube jetzt in Sachen, ich glaube dann, wenn schon, wäre es Lukas, halt einfach, weil Lukas halt schon weiter ist als Typ und ja, jetzt glaube ich gerade in Sachen Sideout oder den ganzen anderen Elementen einfach ein höheres Niveau spielen kann als Robin. Und dann wäre es halt irgendwie ein wildes Hybrid-Team, aber dann wären auf einmal zu viele Blocker in Hamburg, also das ist irgendwie schon auch ein bisschen eine interessante Situation und Konstellation, aber long story short, ich weiß nicht, ob Paul Henning, also ich, keine Ahnung, kann ja sein, dass der jetzt ein Jahr trainiert und auf einmal merkt man, krasser Athlet im Sand, unglaubliche Übersicht nach kürzester Zeit und der kann World Tour mitspielen in einem Jahr und World Tour vielleicht dann auch mal 2, 3 Spiele im Hauptfeld gewinnen in 2 Jahren, keine Ahnung. Aber es fällt mir aktuell ein bisschen schwer, daran zu glauben.
Aber du sagst es auch, ne? Die Timeline, mit der kann man ungefähr rechnen. Also jeder, der jetzt denkt, okay, Paul Henning geht an Stützpunkt, schnappt sich da irgendwen und los geht's. So, da gibt's mehrere Probleme. Erstens muss er erstmal so weit entwickelt werden. Also World Tour Volleyball ist nun mal was anderes nochmal als Mittelblocker in der ersten Liga. Und zwar komplett anders, andere Sportart. Zweitens hat der Mann keine Punkte. Nicht ein, die müssen sich jetzt erstmal ganz hart erarbeitet werden auf irgendwelchen Futures oder auf der deutschen Tour auch, da kriegst du auch ein paar internationale so, oder da muss auch die Spielpraxis entwickelt werden und jeder, der jetzt glaubt, dass da so ein Kickoff kommt und dass da direkt die Ergebnisse eingefahren werden in diesem Jahr, da kann man glaube ich erstmal sagen, das wird nicht passieren, das kann gar nicht passieren.
Nee, und selbst auf der deutschen Tour, also stell dir jetzt einfach mal vor, Paul, also jetzt gehen wir mal in den Konstrukt, Paul würde mit Sven spielen und dann spielen die auf der deutschen Tour und dann spielen die gegen jemanden wie Becker Dollinger. Und ein hoher Blocker mit einem absolut abgezockten Abwehrspieler, da sehe ich jetzt, also wie gesagt, ich habe Paul noch nie Beachvolleyball spielen sehen, aber jetzt allein so wie ich das mir vorstelle, wenn jemand frisch aus der Halle kommt, dann glaube ich nicht, dass die da gewinnen am Anfang. Und dann hast also du erstmal.
Nicht nur gegen die, wen triffst du da gerade noch? Auf Bezin, Kühlborn? Oder so, also das sind echt einige Teams.
Auch Erdmann, Timmermann, Ponywatz. Da müssen allein in Deutschland schon viele Teams erstmal geschlagen werden von jemandem, der halt jetzt das letzte Turnier, was jetzt gelistet ist, ist 2020 ein Kategorie 1 Turnier in Königs Wusterhausen, wo er Fünfter geworden ist. Also das ist allein in die deutsche Spitze schon ein sehr weiter Weg. Den traue ich ihm aber absolut zu, weil da, wenn man halt da fleißig ist und viel trainiert, dann ist das natürlich eine Lücke, die deutlich schneller oder einfacher zu, ich mache gerade Anführungszeichen, schneller oder einfacher zu schließen ist als halt die World Tour, aber jetzt halt mit Kader und Nationalstatus weiß ich noch gar nicht, also weiß ich gar nicht, ob er den bekommt, aber ganz egal, es ist, glaube ich, ein Experiment, was nötig ist, weil was sollst du sonst machen? Also du musst ja dann jemanden aus der Halle ziehen.
Ja.
Und ja, am Ende ist es halt dann auch die Frage, wen bekommst du aus der Halle weg? Jemanden, der halt da jetzt irgendwie einen hochdotierten Vertrag hat, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da rauszubekommen. Oder jemanden, der sagt, so ja, ich bin aber Nationalspieler und ich mir geht es eigentlich super in der Halle. Ja, irgendwie einfach schwierig, eine schwierige Grundvoraussetzungen. Ich würde sagen, nicht unmöglich, aber ich bin auf jeden Fall skeptisch, aber mit gedrückten Daumen.
Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Wir hoffen, dass es klappt so. Da gibt es noch verschiedene Themen, die man einmal vielleicht ansprechen müsste. Einerseits, du sagst es gerade so, hochdotierte Verträge, da kriegst du den vielleicht nicht raus. Wie das jetzt hier abgelaufen ist, ist wohl, dass die United Volleys Frankfurt, dass Paul so, ja, dem keine Steine in den Weg legen wollten und ihm das ermöglicht haben, einfach und ihn aus seinem Vertrag nun einfach rausgelassen haben. Mhm. Da frage ich mich tatsächlich, normalerweise wäre es ja einfach üblich im Sport, auch im Volleyball, wenn jemand noch einen laufenden Vertrag hat, da eine Ablösesumme zu bezahlen.
Ja.
Das ist nun hier nicht passiert und da hat sich auch der DVV wohl, das sind jetzt wieder ein bisschen, was ich gehört habe, in den Verhandlungen oder in den Gesprächen nicht so richtig sauber verhalten so. Also nicht, das war nicht so richtig galant, wie die damit umgegangen sind und waren einfach nicht bereit, sowas zu machen. Denkst du, dass es eigentlich, wenn man schon da dann irgendwie einen Mittelblocker aus dem Kader sich zieht, dass man dann da vielleicht, keine Ahnung, es sind wahrscheinlich einfach, ist nicht viel Geld, also vierstellig oder niedrig fünfstellig vielleicht, das wären schon hohe Summen, wenn du da irgendwie an die 10.000 Euro rangehst, aber dass man zumindest irgendwie eine vierstellige Summe da an Ablöse bezahlt?
Puh, wahrscheinlich ist es dann auch eher so ein bisschen Kavaliersdelikt oder Formsache, das halt zu machen, aber ich glaube jetzt nicht, dass das in dem ganzen Thema jetzt irgendwie ein entscheidender Faktor ist oder sein sollte, weil auch am Ende United Volleys sind, also ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht wirklich, was Erstliga-Volleyballer im Detail verdienen. Ich kenne so ein paar Jungs da irgendwie so aus der Herrschinger Gegend, aber ein Hersching zahlt mit Sicherheit, also würde ich jetzt mal einschätzen, deutlich schlechter als die United Volleys. Aber trotzdem ist es am Ende in so einem Konstrukt wie die United Volleys, glaube ich, ist es für die kein Beinbruch jetzt, weil Paul ist ja jetzt kein, so wie ich es mitbekommen habe, jetzt nicht erster oder zweiter Mittelblocker, sondern eher dritter oder vierter. Und ich glaube,
ja, dass dritter. Für den vierten gibt es, glaube ich,
ah, okay. Glaub ich gar nicht. Ja, dann ist er ja gar nicht so unwichtig.
Ja.
Aber ich glaube, Ablösesumme wäre natürlich irgendwie nett gewesen, aber am Ende juckt das wahrscheinlich die United Volleys ziemlich wenig. Das ist halt einfach wieder eine andere Sache, wie sich halt dann Beachvolleyball in Deutschland oder der DVV halt da positioniert. Aber ich glaube, da ist das Kind eh schon im Brunnen gefallen.
Ja, muss man an der Außendarstellung gerade nicht mehr viel machen, meinst du? Ja, vielleicht wäre es auch was anderes, wenn es jetzt ein kleinerer Verein wäre, der einfach genau. Nicht so finanziell so gut aufgestellt wäre. Ja, da wäre vielleicht oder, auch
ja, also gelaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, jetzt um bei Herrsching zu bleiben, Herrsching wird das absolute Großtalent, das Eigengewächs, das woran man irgendwie Jahrzehnte hingezüchtet hat, dass der mal die Bundesligamannschaft trägt, das wird dann weggeschnappt. Dann wäre es eine andere Situation, schätze ich mal.
Ja, wäre es auf jeden Fall, obwohl man sich nicht sicher ist, ob dann auch eine Zahlung kommen würde, aber dann würde wahrscheinlich der Verein vielleicht einfach sagen, ja gut, wenn nichts kommt, dann haben wir ja auch das Recht, ihn einfach hier zu behalten. Aber dann frage ich mich tatsächlich, ich weiß es nicht, wie denn sowas jetzt nun abläuft. Hat Niklas Hildebrand an alle interessanten Mittelblocker eine E-Mail geschrieben, habt ihr nicht Lust, in den Sand zu kommen? Hat Paul sich beim Stützpunkt gemeldet? Ich frage mich tatsächlich, wie sowas funktioniert.
Keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, dass es da so eine Art Trials dann gab, also dass man halt sagt, man, ich meine mit Sicherheit dann auch irgendwie auch Krafttests und halt irgendwie Jump and Reach und sonst was. Und also ich schätze mal, das könnte ich mir vorstellen, dass es wie einfach so eine Art Sichtung abgelaufen ist. Also wie als die ganzen großen und talentierten 12- bis 14-Jährigen halt dann für die Beach-Nationalmannschaften gesichtet wurden. Und ja, dass man halt dann irgendwie schaut, aber wie der Erstkontakt da ist, keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, das wird irgendwann herausgefunden werden.
Ja, da müssen wir Paul dann nochmal fragen, so wie das, ob er da auf die zugegangen ist oder
anders. Das fände ich auch super interessant, was, also vielleicht jetzt auch so ein bisschen früh jetzt in der Phase, aber ich fände es ultra interessant, dann mal eine Stimme von Paul Henning zu hören, wie er, also was die Grundlage, also warum er sich so entschieden hat, was der Hintergrund war, wie das zustande gekommen ist und halt dann auch, was jetzt die kommunizierten Erwartungen sind und wie
das
gearbeitet wird. Also das fände ich sehr interessant.
Ja, gerade diese kommunizierten Erwartungen, das finde ich auch total spannend, weil natürlich, also so weit professionell sind sie dort am Stützpunkt auch, dass sie jetzt nicht sagen, komm, mach mal, Olympia 24 geht klar, ne? Sondern die haben schon klar kommunizierte, häufig realistische Ziele, die sie dann zusammen angehen. Also das, ja. Soweit kann man das schon da bestätigen. Und das fände ich auch total interessant. Wahrscheinlich muss man jetzt warten, bis rauskommt, mit wem er denn tatsächlich spielt. Du hast es eben nochmal angesprochen. Also ich glaube, es war auch im Internet teilweise jetzt schon bei manchen einfach safe, dass jetzt Sven und Paul zusammenspielen werden. Das ist alles andere als safe, nach dem, was man hört. Und Sven hat jetzt wirklich irgendwie die Wahl zwischen Paul Henning, Lukas Fretschner, Robin Sova. Wie du bin ich auch der Meinung, dass wenn es einer von Robin Lukas wäre, dass es dann eher Lukas wäre. Aber das liegt wohl bei Sven.
Ja, bin ich gespannt. Vor allem, ich meine, ich kenne Lukas ja auch aus seiner Jugendzeit noch sehr gut und da hat er im Sand am Anfang geblockt, weil er da halt mit einem Abwehrspieler gespielt hat. Und also ich finde das, also wenn ich Lukas damals gesehen habe, so hätte, oder ich habe ihn ja gesehen, dann würde ich sagen, Lukas ist talentierter im Block als in der Abwehr. Oh, weil er halt,
das sagen ja auch viele über Sven.
Ja, also ich meine, mittlerweile hat sich Lukas natürlich krass entwickelt in der Abwehr, obwohl er jetzt rein, was den Skill Abwehr angeht, immer noch, jetzt noch nicht super überragend ist, aber ist halt einfach extrem athletisch und super schnell. Aber Lukas springt halt einfach extrem gut und hat halt eine sehr, sehr gute Grundausbildung, also eine sehr gute Grundtechnik, auch eine gute Blocktechnik. Hat genug Rumpfspannung und wenn man den am Netz springen sieht, dann schaut er auch mit dem Kinn drüber. Also der ist schon auch hoch und ich glaube, dass das schon auch ein fieses Hybrid-Team werden kann, weil Sven mit 1,97 Meter ist ja jetzt auch kein schlechter Blocker in dem Sinn, hat ja auch mit Lars Lückemeier da irgendwie schon Tourstop gewonnen in Deutschland, wo er geblockt hat. Klar, das soll nicht der Anspruch sein, aber ich glaube, dass das kein hoffnungsloses Hybrid-Team wäre, was jetzt irgendwie da komplett lost ist in der Position Block.
Nee, und so an Sprungkraft und Rumpfspannung fehlt es den beiden auf jeden Fall nicht. An Körperspannung soll es dem Team nicht mangeln.
Das stimmt, ja.
Ja, die Entscheidung steht irgendwie noch aus. Ist die Frage, ob sie jetzt irgendwann bald kommt. Und dann, wenn wir jetzt da weiter in dem Gedankenspiel sind, aber weiß ich nun wirklich nicht, was dann mit Robin Sova wäre, sollte es soweit kommen.
Ja.
Ja, also ich kenne keine Option so richtig.
Ja, also Robin war ja eh schon irgendwie jetzt so ein bisschen mal auf der Kippe gestanden, was man so gehört hat, glaube ich, irgendwie im Frühjahr oder im Lauf des Sommers, oder keine Ahnung, oder war es im Herbst, ich weiß gar nicht. Aber halt irgendwie, ob er weitermacht, ich glaube, da war auch so die Frage, ob er noch will oder irgendwie sowas, aber jetzt hat er sich ja committed und ich glaube auch der Verband hat sich zu ihm committed und wenn es jetzt so wäre, dass Lukas halt mit Sven spielt, dann ja, also das wäre schon auf eine sehr traurige Art und Weise witzig, weil dann würde ich jetzt zählen, Paul Henning und Robin Sova, die übrig sind, oder?
Ja, Tatsache. Also ja. Am Stützpunkt da. Ja. Die werden dann über, müsste man denn schauen. Na gut, es gibt nur eh keine Turniere, deswegen vielleicht ist gar nicht so schlimm,
easy.
Wenn du dann nochmal ein Sommertrainingslager am Beach Hamburg hast mit Einzeltraining. Aber so richtig gute Optionen gibt es dann da nicht, außer halt einfach sich mit verschiedenen Partnern rumzutesten. Aber zum Beispiel mit Paul Henning kannst du ja halt einfach keine Turniere spielen. Robin hat ja nun mal ein paar Punkte und kommt durchaus in den Challenger-Quali rein.
Ja.
Mit dem eben richtigen Partner, der dann auch Punkte hat. Also da wäre dann wirklich nochmal eine ganz gute Frage. Und jetzt heißt es ja, Sven muss sich entscheiden und ich weiß halt nicht, wie viel Einfluss Niklas Hildebrand als Sportdirektor auf diese Entscheidung irgendwie hat, zu sagen, mach mal lieber vielleicht so, sonst stehen wir ganz blöd da. Ich glaube, Sven hat gerade ziemlich freie Wahl. Aber dann steht Niklas eben davor, irgendwie diese Situation zu lösen.
Ja, dann könnte Sven,
eine Situation gibt.
Dann könnte Sven das jetzt auch ganz schön torpedieren, alles. Aber ich meine, ich an Svens Situation würde halt auch, also mein Gott, er ist ja nicht verantwortlich für die Personalentscheidungen, die da über die letzten Jahre getroffen wurde und er muss ja den Spieler suchen oder den Partner, mit dem er die größten Erfolge jetzt für die nächsten Jahre sieht oder zumindest mal fürs nächste Jahr.
Fürs nächste Jahr vor allem, das haben wir ja schon gesagt, wäre es halt einfach, also egal, wie gut sich Paul jetzt entwickelt, kann Sven mit dem ja keine Turniere spielen nächstes Jahr. Also Sven hat ja auch einen Arsch voll Punkte, den er da irgendwie dabei hat. Die könnten ja einfach, wenn es einen Challenger gibt, könnte er ja, egal ob mit Robin oder Lukas hat noch ein paar mehr Punkte wegen der EM, könnte er ja der Challenger-Quali spielen, mindestens.
Ja.
Und das ist natürlich eine ganz andere Aussicht, als sich von unten irgendwo hinzuarbeiten über deutsche Tour, Futures und ganz viel Frust und Misserfolg vielleicht. Weil, wie du sagst, weil man immer wieder sich an den Ponywatzen im Viertelfinale die Zähne ausbeißt oder so.
Ja, klar. Ja, und vor allem wäre es halt für Sven, der jetzt ja schon irgendwie mal in einem Halbfinale von dem Four-Star gestanden ist mit Alex und so weiter, schon auch ein kranker Rückschritt. Also ein kranker Rückschritt ist es sowieso jetzt, weil halt eben Nils dann auf einmal doch vom Markt war. Aber es ist trotzdem, ja, wäre nochmal ein krasserer Rückschritt, halt jetzt irgendwie wirklich wieder zurück auf die deutsche Tour zu gehen und halt zu sagen, ja, World Tour in 2 bis 3 Jahren.
Ja, also wir sind uns fast ein bisschen einig, was Sven jetzt vielleicht macht, aber das hörte sich ja so an, auch als wäre Lukas irgendwie bereit, da vielleicht, oder er weiß nicht, mit wem er spielt, so vielleicht bereit zu springen oder zu sagen, ja, also, dass er eigentlich überraschend ist, weil er sich schon bewusst wieder mit Robin committed hatte, obwohl er ja. quasi auch mit Nils hätte spielen könnte. Also so, wenn man...
Ja, aber ich glaub, da ist schon die Entscheidung zuerst gefallen, dass Nils mit Sven spielen will. Also ich glaube, am Ende, so gut sich da auch alle verstehen und Lukas und Robin verstehen sich auch gut, sind so auch befreundet, aber am Ende ist es halt trotzdem eine Karriere. Und ich glaube, wenn man halt jetzt die Chance hat, nächsten Schritt zu gehen oder sich halt in eine bessere Ausgangsposition zu bringen für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr, da ist dann auch keiner dem anderen böse. Aber es ist auf jeden Fall, also klar, Lukas hat mir jetzt nicht gesagt, so von wegen so, nee, ich spiele mit Robin, egal wer fragt. Also das ist halt einfach noch offen.
Ja, so können wir es auch, glaube ich, stehen lassen. Es ist offen, aber wir haben Tendenzen. Vielleicht hat Sven andere Gedankengänge so und an ihm liegt es jetzt am Ende. Und ich glaube, wir werden das dann schon erfahren, wenn es dann raus ist. Obwohl ja der DVV selber nicht so gut im Kommunizieren, die Spieler können es ja dann doch gar nicht so schlecht manchmal. Genau, das ist dazu, dass Paul Henning nur an den Stützpunkt gehen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Dann gibt es eigentlich nur noch eine weitere Veränderung, die jetzt im DVV stattfindet. Und das ist, dass nach 17 Jahren, stand in den ganzen Posts vom DVV, Jörg Amann die Seite wechselt. Also er geht vom Deutschen Volleyballverband als Nachwuchsbundestrainer geht er an den Stützpunkt in Stuttgart, trainiert da eigentlich genau das gleiche weiter, was er vorher gemacht hat. Ist ein bisschen mehr in dem in der Landesjugend dann zu Hause, aber auch die Nachwuchsteams, die sich dann entscheiden, da an den Stützpunkt zu gehen, betreut er, ist aber dann nicht mehr für den Deutschen Volleyballverband angestellt. Hatte auch schon tatsächlich im Sommer mir das mal so geäußert, dass er auch da schon sich aus den Verbandsangelegenheiten größtenteils einfach raushält, weil er auf diese ganzen Sachen keine Lust hatte. Und das ist jetzt nochmal der finale Schritt, dass er sagt, okay, jetzt lasse ich mich von wem anders bezahlen und ihr macht das, was ihr macht und ich mache hier meinen Kram. Also jetzt der DVV hat in diesem Jahr wie viele Bundestrainer verloren? Und auch Top-Bundestrainer verloren?
Ja, auf jeden Fall mal Oleniak.
Ja, also Martin Oleniak, Morf. Jetzt Jörg, gut, Fabian, Tobias ist auch weg.
Ja, eine Handvoll, sagen wir mal eine Handvoll.
Eine Handvoll von, jetzt aus meiner Jugendzeit so, da gab es noch Silke Lüdicke vorher, die man an den Golf verloren hat. Elmar Habrecht, gut. Weiß man nicht, ob das ein Riesenverlust ist, um ihm treten zu wollen. Als Trainer, ich weiß nicht, ob Leo Valigodara noch da ist, aber der Schwund ist schon da. Vor allem irgendwie immer von den absoluten Top-Trainern. Natürlich kommt noch was dazu, ne? Jetzt Katsche ist da, Alex Pritzl ist da, das sind auch richtig gute Leute. Wer jetzt Jörgs Aufgabe übernimmt, weiß man nicht.
Es ist halt auch einfach so ein bisschen eine neue Generation jetzt. Also an den, also allein Katsche und Alex sind beides überragende Typen und jetzt auch einfach mit einem extrem, also so wie ich es einschätze oder wie es, was ich mitbekomme, mit einem extrem hohen Volleyball-IQ und dann ist es, also finde ich schon spannend, die zwei jetzt da an dem Stützpunkt zu haben als Kollegen.
Ja, aber man weiß noch nicht, wer jetzt Jörgs alte Aufgabe übernimmt, so Tobias Rex, der den Job hatte, den Jörg jetzt übernimmt, der wechselt nach Hamburg und übernimmt den Job, den Fabian Tobias hatte, da eben als, ja, weiß ich auch nicht, ist das denn der Stützpunkttrainer da auch? Ich weiß aber nicht, was das denn heißt, weil vorher hatte Fabian Tobias Ettlinger, Binek Schneider trainiert Und ob er jetzt dann Ittlinger Schneider übernimmt oder was er da macht, weiß ich nicht. Aber so ist das Karussell nun losgestoßen, nur damit wir das auch nochmal einmal erwähnt haben. Aber irgendwie, Jörg bleibt ja dem Volleyball dann doch noch erhalten. Kann sich da vielleicht noch etwas freier entfalten am Stützpunkt in Stuttgart.
Und hat wahrscheinlich einfach weniger Stress.
Also. ja, und kann auch machen, was er will. Also gut, konnte er vorher auch schon. Aber ich weiß nicht, ob du diese Anlagen da in Stuttgart kennst.
Nur aus Bildern und Videos, ja.
Also ich meine jetzt gar nicht die Beachanlagen, sondern diese ganze Sportanlagenbereich.
Den Kraftraum kenne ich.
Der Kraftraum, und der ist ja auch in diesem riesengroßen Gebäude, was denn das Haus des Sports quasi ist, was bei uns so in Schleswig-Holstein so muffige Büros sind, so zwei Etagen, alles zusammengestaucht. Fußball und Handball teilen sich irgendwie das Büro so ungefähr. Ist da so ein riesengroßes, mega neues Gebäude mit Glasfassade und Kraftraum drin und Halle drin und so weiter. Die haben da schon auf jeden Fall ganz gut Kohle, da kann man, glaube ich, gar nicht so schlecht arbeiten. Die haben da sogar, Tobi Rex hatte so eine Schlafcouch in seinem Büro. Sorry, Tobi, dass ich das jetzt leake, aber dass man auch mal einen kleinen Nap machen kann, wenn man gerade zwischen den Trainings ist oder so oder ein bisschen zu viel Workload gerade hat.
Ja, das Leben in Baden-Württemberg scheint allgemein nicht so schlecht zu sein.
Auf jeden Fall. Tim, dann haben wir, glaube ich, ganz viel abgehakt heute. Und ganz viele Sachen berichtet und darüber philosophiert hier. Und ich glaube, es reicht für heute. Wir müssen beide langsam mal anfangen zu arbeiten und zu studieren. Deswegen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender. Ist immer wieder schön von dir zu hören. Und dann kann ich nur noch sagen, Leute, folgt Mantahari und Maximum Beachvolleyball auf Instagram. Bewertet den Podcast, wo man es machen kann, auf Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn ihr Bock habt, spendet bei PayPal oder kauft euch noch eine Maximum Cap. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes. Und dann überlasse ich Tim das letzte Wort und verabschiede mich schon mal.
Jo, also ich glaube, 15 Maximum Beachvolleyball Caps gibt es noch. Und da darf auf jeden Fall zugeschlagen werden. Ich glaube, meine letzten Worte für heute sind eher so, ich komme ja jetzt aus einer längeren Zeit in Afrika und Mosambik ist ein sehr armes, aber ein sehr schönes Land. Und mir hilft es immer sehr, in solchen Ländern zu sein, um die Perspektive hier mal wieder ein bisschen eingenordet zu bekommen, weil ich dann einfach merke, wie gut es jedem Einzelnen von uns hier geht und wie viel oder wie wenig grundlegende Sorgen eigentlich jeder von uns hat und wie sehr man sich trotzdem über Kleinigkeiten im Verhältnis aufregt. Bestes Beispiel war jetzt eben, ich kann es jetzt noch einmal online erzählen, ich habe ein älteres iPad bekommen als mein neueres, das ich schon hatte von der Arbeit und war dann so kurz so ein bisschen so, ach, eigentlich ist das neuere ja schöner, aber diese ganzen Probleme sind einfach sowas von irrelevant und diese ganzen kleinen nervigen Sachen auch, über was wir uns jetzt hier alle aufregen, ist eigentlich überhaupt nicht relevant. Das Leben ist schön, sobald es einem gut geht und man gesund ist.